Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Schrägstrich auf unserem Kanal. Auch diese Woche haben wir wieder einen spannenden Gast, den wir jetzt hier auch gleich begrüßen werden. Bevor wir unseren spannenden Gast begrüßen, begrüße ich allerdings erst einmal, wie ich das jede Woche mache, so latent unhöflich unserem Gast gegenüber, meinen lieben Mitstreiter. Hallo Michael, wie geht es dir?
Ja, danke gut. Hallo Marc, hallo Boris. Unser heutiger Gast war Dekan an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät in Freiburg, hatte einen Lehrstuhl für bürgerliches Recht, Daten-, Informations- und Medienrecht an der Uni Leipzig und hat inzwischen eine Professur für das Recht der digitalen Transformation an der Technischen Universität München. Alles schwere Worte, ich habe sie trotzdem rausbekommen. Veröffentlichungen und Vorträge gehören natürlich ebenfalls zu seinem Alltag. Wie der genau aussieht und wie er dorthin gekommen ist, wo er heute ist, das fragen wir ihn jetzt am besten selbst. Und damit ganz herzlich willkommen, Professor Dr. Boris Pahl.
Vielen Dank für die Einladung, für die Begrüßungsworte. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, wir freuen uns natürlich auch, dass du dir hier heute die Zeit genommen hast und wir versuchen ja immer so ein bisschen zu ergründen, wie die Leute da hingekommen sind, wo sie denn heute sind. Und da du ja irgendwann mal die Rechtswissenschaften studiert hast, setzte das voraus, dass du irgendwann mal ein Abitur, ein Zeugnis der Reife, wie man so schön sagt, in Händen hieltest. War dir, nachdem du das Zeugnis in Händen hieltest, sofort klar, ich will mal Professor für juristische Themen werden? Oder wie sah das damals für dich aus? Was war dein Plan für den Rest deines Lebens, als du Abitur hattest?
Also gut, also es sind ja eine Vielzahl von Fragen und die klare Antwort auf die Frage, war mir klar, dass ich Professor und noch dazu für Jura werden will? Klare Antwort, nein, darüber hatte ich keine genauen Vorstellungen. Die Grundsatz, sicherlich auch kein Plan für den Rest meines Lebens damals. Die Grundsatzfrage war, was überhaupt studieren? Ich habe damals dann erstmal Zivildienst gemacht und ein Studium Generale am Leibniz-Kolleg in Tübingen, also ein Orientierungsjahr. Und er hatte aber währenddessen schon verschiedene Studiengänge eingeschrieben. Und da könnt ihr sehen, die ganze Bandbreite dessen, was in Betracht kam. Ich hatte einen Studienplatz für Mathematik, einen für Physik. Medizin hatte ich auch einen Studienplatz. Und am Schluss ist es ganz offensichtlich Jura geworden. Also man wird nicht sagen können, dass ich direkt auf Jura festgelegt war, sondern es gab so eine breite Palette an Themen, die mich interessiert haben. Und am Schluss bin ich sehr glücklich und froh, dass es Jura geworden ist. Und also der Weg zur Professur, kommen wir vielleicht nachher nochmal dazu, ja. Aber die Vorstellung, Professor zu werden, war in dem Alter und in der Lebensphase und auch noch lange danach, bei mir jedenfalls, nicht manifestiert.
Okay, jetzt muss ich aber mal, ich bin ganz neugierig jetzt geworden. Also, du hast dich für Mathematik, für Physik, für Medizin und für Jura interessiert zum damaligen Zeitpunkt und warst dafür quasi eingeschrieben oder angemeldet. Das heißt, du hast vermutlich nicht das schlechteste Abitur gehabt, wenn man sich für all diese Fächer einschreiben kann und überhaupt darf. Aber wieso ist es dann von den drei anderen Fächern, die ja auch spannend sind, ausgerechnet dann doch Jura geworden?
Also vielleicht zum Ausschluss der Prinzip. Also ich war nicht eingeschrieben, aber ich hatte Studienplätze zugewiesen bekommen. Damals gab es ja noch die ZVS, Zentrale Vergabestelle für Studienplätze, die dem einen oder anderen vielleicht noch ein Begriff waren. Man musste sich dann bewerben und hat einen Ort auch zugewiesen bekommen, wenn man Glück hat, den Studienplatz zugewiesen bekommen. Und bei Mathe und Physik war ich dann auch in Vorlesungen, habe mir das mal angehört, komme aus Stuttgart, habe in Stuttgart auch den Zivildienst gemacht und war dort auch im Vorlesungssaal und habe irgendwie so gemerkt, so das könnte mir vielleicht auch gelingen. Mathe, Physik waren meine Leistungsfächer im Abitur. Und habe aber gemerkt, da sind andere vielleicht doch noch ein bisschen talentierter und geschickter als ich in den Fächern. Medizin fand ich dann sehr spannend und habe Zivildienst auch im Krankenhaus, auf einer Intensivstation im Katharinenhospital in Stuttgart gemacht und habe aber, und da bin ich sehr dankbar dafür, also viele Dinge, die ich gelernt habe im Zivildienst und eine Sache auch ganz klar, dass Medizin für mich nicht das richtige Studium gewesen wäre. Ich glaube, ich habe ganz guten Einblick bekommen in so eine praktische Einnahme. Aspekt einer praktischen Tätigkeit als Mediziner, Medizinerin. Und dann war mir klar, dass es Medizin nicht werden wird, jedenfalls nicht für mich werden wird. Und dann sozusagen im Ausschlussprinzip von den Vieren war da noch Jura übrig. Und das habe ich dann auch in dem schon benannten Studium Generale parallel studiert. Also habe dort ein Orientierungsjahr gemacht, habe aber auch schon mit dem Jurastudium in Tübingen damals begonnen.
Okay, Jetzt bist du in Stuttgart groß geworden, bist du dann direkt nach Tübingen gezogen? Das kann man ja auch noch mit der Bahn machen, die Strecke.
Ja, nach Tübingen bin ich gezogen, genau. Das Leibniz-Kolleg, das ist so eine Art Familie, könnte man sagen. Also es sind Personen, junge Menschen aus, vielleicht nicht aus der ganzen Welt, aber aus ganz Europa, vornehmlich aus Deutschland, die dort in Internatsähnlich, würde ich sagen, leben. Also haben alle ihr Abitur und sind vielleicht auf der Suche nach dem richtigen Studiengang. Und bin dort eingezogen. Man lebt dort im Wohnheim, in Einzel- oder meistens Zweierzimmern, und da bin ich direkt hingezogen. Ja, wobei ich muss zugeben sagen, du hast angesprochen, von Stuttgart nach Tübingen, das ist nicht so der riesige Umzug. Ja.
Ja, da kann man zur Not noch am Wochenende nach Hause fahren, um die Wäsche zu wechseln oder von jemand
Ja,
anderem
das
waschen zu lassen.
war nicht so mein Ding, aber man hat es tatsächlich nicht so weit nach Hause, das stimmt, ja.
Okay, jetzt bist du da in Tübingen als, naja, man ist ja quasi, okay, du hast ja schon Zivildienst gemacht, das heißt, du bist dann auch schon ein bisschen lebenserfahrener gewesen. Wie war das dann für dich damals in diesem, ja, dieses Studienprinzip dann reingeworfen zu werden? Hat dir das Leibniz da gut geholfen, dass du dich zurechtfindest, oder musst du dich da wirklich auch selber zurechtwuseln?
Also ich fand es sehr, sehr hilfreich, das Leibniz-Kolleg. Zum einen, weil man sehr breite Palette an Fächern kennengelernt hat, weil man auch durch dieses, wir waren knapp 60 Personen, ganz unterschiedlicher Herkunft, ganz unterschiedlichen Interessen zusammengelebt hat, also wirklich einen sehr guten Austausch hatte. Und man hat auch wissenschaftliches Arbeiten dort gelernt. Also es gab spezielle Kurse zum richtigen Zitieren, zum richtigen Arbeiten mit wissenschaftlichen Quellen. Das fand ich sehr hilfreich. Und jetzt im Vergleich zu Personen, die das sicherlich auch alle ganz ausgezeichnet machen, wenn man so ins Studium reingeworfen wird, war der Start quasi, ich will nicht sagen angeleiteter, aber es gab schon Leitplanken, an denen man sich orientieren konnte.
Okay, das ist ja in der Tat spannend, dass du quasi im ersten, zweiten Semester schon wissenschaftliches Zitieren gelernt hast. Manch anderer Student kann es nach 10 Semestern immer noch nicht, so meine Erfahrung in meinem Umfeld. Aber nun gut, lassen wir das mal. Wie war das Studium der Rechtswissenschaften für dich? Fiel dir das leicht? Weil du hast ja wahrscheinlich kein Vorwissen dahingehend gehabt.
Ja, also ich will vielleicht so beginnen. Ich bin war ja noch in Tübingen und habe dann über die schon benannte ZVS meinen Studienplatz in Konstanz bekommen und war dann parallel in Tübingen und in Konstanz. Ist schwierig, an zwei Orten gleichzeitig zu sein. Ich wollte jetzt aber auch kein Semester verlieren, in Anführungszeichen. Ist schon angesprochen, war schon Zivildienst gemacht, das Orientierungsjahr, und habe dann meine erste Hausarbeit direkt geschrieben. Und dass ich aber vorher Kontakt mit anderen Jurastudierenden tatsächlich gehabt hat und kam dann hin am ersten Tag und habe meine Hausarbeit abgegeben und musste feststellen, dass alle anderen, die wohl an sowas wie einem Computer geschrieben hatten, ich hatte die an der Schreibmaschine getippt und handschriftlich korrigiert. Das war dann auch nicht so die Spitzennote, aber auch ein guter Realitätscheck, um dann tatsächlich da durchzustarten. Ja, also es war, ja. Ich glaube, wie die meisten im Studium, man muss sich erstmal ein bisschen umstellen.
Okay, dann bist du demzufolge nach Konstanz gezogen,
Ja.
um dort weiter zu studieren. Hilf uns so ein bisschen, wie war das Studium für dich in Konstanz? Fiel dir das dann leicht mit dem Rechtswissenschaften, oder war das dann für dich auch mit ein bisschen Kampf verbunden?
Also ich muss ehrlich sagen, in meiner Wahrnehmung ist mir relativ leicht gefallen, muss ich sagen. Es war als keine die Scheine dann abzulegen, kleiner Schein, großer Schein, ist ja in unterschiedlichen Standorten anders organisiert, aber in Konstanz hatten wir kleine Scheine und große Scheine mit Hausarbeiten und Klausuren, und war dann relativ zielstrebig dann auch auf das Examen ausgerichtet. Also es gab auch, wir hatten natürlich auch durchaus ein Sozialleben in Konstanz, sehr wunderschön da am Bodensee, man kann zum
Sehr.
Skifahren, im Sommer kann man es auch sehr gut aushalten, habe dann aber ziemlich schnell nach 7 Semestern dann auch das erste Examen, die Prüfung abgelegt, weil, ja, also ich war auch nicht im Ausland dann zu der Phase, sondern kein Erasmus-Jahr gemacht, was viele Freundinnen und Freunde von mir gemacht haben, sondern war dann auch fokussiert darauf, dieses Examen möglichst gut in überschaubarer Zeit abzulegen.
Aber wie ist denn, ich kenne jetzt weder die Uni Tübingen noch Konstanz. Wie war, und bei Tübingen hast du gesagt, ihr wart 60 Leute, ja, was sehr überschaubar ist. Ich habe in Köln angefangen mit 600 Leuten zu studieren im Semester, also ist ein deutlicher Unterschied. Konstanz auch so klein, heimelig, so bezeichne ich es mal, oder ist das dann ein deutlicher Unterschied allein von der Größe gewesen?
Also ich meine, Tübingen war natürlich Studiengenerale, das war ja wie eine größere Schulklasse. Das war jetzt nicht nur Jura, sondern es waren alle, die da zusammengekommen sind, um an diesem Leibniz-Kolleg ihr Orientierungsjahr zu machen. In Konstanz, muss ich ehrlich sagen, weiß ich gar nicht genau, wie groß wir als Semester waren. In Konstanz konnte man damals sowohl im Winter als auch im Sommer beginnen, sodass sich das relativ schnell vermischt hat. Es war, würde ich immer noch sagen, eine überschaubare Gruppe, als ich jetzt in Leipzig dann als Professor in meiner jetzt vorletzten Station war, haben wir 800 Studierende als Erstsemester gehabt. Das wären, glaube ich, eher Kölner Verhältnisse. Ja. Ich glaube, das ist doch ein paar mehr. Aber Konstanz war überschaubar, und in Tübingen ist ja nun eine klassische, traditionelle Universität, bei dem der Campus mitten in der Stadt gelegen ist. Konstanz als Neugründung, Reformuniversität, die liegt etwas außerhalb, wie so ein UFO, das außerhalb der Stadt gelandet ist, was natürlich gewissen Aufwand mit sich bringt, dass man immer hinkommen muss, mit dem Fahrrad oder mit dem Bus. Am Ende des Tages aber auch als Gruppe zusammenwächst, weil man an diesem Ort etwas außerhalb des Stadtkerns sich befindet und dort auch die Vorlesungen und die Netzwerkbildung stattfindet.
Jetzt hattest du dein erstes Semester, dein erstes Staatsexamen relativ zackig dann gemacht. Wie ging es dann weiter?
Nach dem ersten Staatsexamen, also ich hatte nicht an einem Lehrstuhl gearbeitet und hatte da auch keine konkrete Vorstellung, aber ein sehr guter Freund von mir hat an einem Lehrstuhl war tätig, und da die Note durchaus ganz ordentlich war des ersten Staatsexamens, sagt er, komm doch mal mit zu meinem Lehrstuhl, und dem Professor, wichtige Person in meinem Leben, Werner Ebke, der Professor in Konstanz war und von da an dann eigentlich auch mein Mentor wurde, der sagte dann nämlich, hier, Boris Paar, ja, scheint mir ein ganz vernünftiger junger Mann zu sein. Wie wäre es denn, wenn Sie bei mir promovieren würden? Und es gäbe dann auch die Möglichkeit, mit einem Stipendium nach Oxford zu gehen, ein Auslandsjahr zu machen. Und so ist dann auch gekommen. Also ich habe dann innerhalb eines Jahres unter der Betreuung von Werner Ebke promoviert und hatte das Ziel ganz klar, diese Stipendiummöglichkeit dann zu ergreifen und dann nach einem Jahr dann eben auch die Arbeit so abzuschließen, dann nach Oxford gehen zu können, um dieses Auslandsjahr zu machen. Das waren so die nächsten Schritte, die in einem sich abgezeichnet haben. Also das hört sich jetzt so einfach an, die Arbeit muss natürlich noch geschrieben werden, aber das war in dieser Begegnung mit Werner Ebke, die für mich prägend war, für diesen wissenschaftlichen Weg, haben sich diese Möglichkeiten abgezeichnet, die ich sehr gerne ergreifen wollte.
Okay, eine Promotion in einem Jahr ist ja auch kein Zuckerschlecken, aber was war denn das Thema damals schon? Hatte das damals schon was mit Digitalisierung, Datenschutz, IT zu tun? Wo ging die Reise hin?
Überhaupt nicht, also ganz anderes Thema. Es ging um private Standardsetzung. Es ging um die Frage, ob und inwieweit private Standards setzen können. Jetzt könnte ich euch eine Brücke schlagen zu unserem aktuellen Thema. Wie ist es mit den großen Internetplattformen? Wie sind die Netzwerken? Setzen die nicht auch Standards, und wie will man damit umgehen? Das ist in der Tat eine Parallele, aber das ist nichts, was ich damals im Jahr 1999 in irgendeiner Weise im Blick gehabt hätte, sondern es ging um die Frage der privaten Standardsetzung im Rechnungslegungsbereich. Also es ging um dogmatisch, wie dürfen und in welchem Umfang ist das demokratietheoretisch, verfassungsrechtlich, zivilrechtlich möglich, das private Standard setzen. Und das Referenzbeispiel waren Rechnungslegungsstandards. Also die Arbeit hat sich mit privaten Rechnungslegungsstandards beschäftigt.
Okay. Gut. Jetzt bist du dann, hast du nach einem Jahr deine Promotion schon quasi fertig geschrieben gehabt und bist dann nochmal ein Jahr nach Oxford gegangen. War das für dich dann wirklich so ein Kulturclash, dass du dort quasi an einer anderen Universität, andere Sprache, anderes Rechtssystem aufgeschlagen bist, oder wie war das für dich?
Also ich fand es großartig. Also es war natürlich erstes Examen. Allen Juristen muss man das nicht sagen. Das ist natürlich eine gewisse Belastung und auch Fokussierung, die damit einhergeht. Dann diese wissenschaftliche Freiheit mit der Doktorarbeit. Also ich hatte sie fertig geschrieben, bevor ich nach Oxford gegangen bin. Und dann die Begutachtung, die mündliche Prüfung war dann während Oxford. Und Oxford war einfach ein Abtauchen in eine ganz neue, oder ein Eintauchen in eine ganz neue Welt, also anderes Rechtssystem, klar, andere Sprache, aber auch ganz anderes Ausbildungssystem. Also sehr viel mit Kleingruppen, sehr viel persönlicher Kontakt zu den Lehrpersonen. Das sind nicht nur Professoren, sondern auch wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewesen. Das Leben in einem sehr internationalen Umfeld im Sinne von, dass Masterstudierende aus der ganzen Welt dorthin kommen. Und Oxford ist natürlich auch mit diesen Colleges, man kennt es aus den Harry Potter Filmen, wo dann die Abendessen dort stattfinden. Das war alles in allem eine großartige, viel zu kurze Erfahrung. Das ist ja nur 10 Monate am Ende des Tages. Aber das habe ich halt sehr, sehr bereichernd empfunden und tue das immer noch und bin immer noch dankbar für die Kontakte, die ich damals knüpfen durfte, einfach ein Netzwerk, das sich entwickelt hat, von dem ich ja heute noch profitiere, vor allem auch in persönlicher Hinsicht profitiere.
Okay, jetzt bist du nach deiner Oxford-Zeit wieder zurück nach Deutschland gekommen, du hast es gerade schon gesagt, dann musstest du wahrscheinlich noch deine Promotionsprüfung ablegen oder beziehungsweise
die habe ich zwischendurch gemacht, die habe ich während Oxford in einem der Termbreaks bin ich nach Konstanz zurückgekommen und habe die Doktorprüfung, also die mündliche Prüfung abgelegt, genau.
Gut. Und danach ging es dann für dich ins Referendariat oder wie war dann die nächsten Schritte?
Dann ging es nach Düsseldorf ins Referendariat, genau.
Von Konstanz nach Düsseldorf.
Von Konstanz nach Düsseldorf, genau.
Und, darf man fragen, warum?
Persönlich, meine damalige Lebenspartnerin war schon dort in Düsseldorf und nachdem ich doch einige Zeit mit Promotion im Ausland verbracht hatte, da ich eine gute Gelegenheit. Düsseldorf als Stadt hat mich auch angesprochen, bin auch ohne jede Wartezeit reingekommen. Ich kann vielleicht als München Anekdote noch einbinden. Ich hatte mich auch hier in Bayern, wo ich jetzt mittlerweile in München gelandet bin, um den Referendariatsplatz beworben. Ich hatte es schon gesagt, jetzt nicht ganz schlechten ersten Examen, aber habe dann sofort zurückbekommen, also als Nicht-Bayer gäbe es keine Möglichkeit, in München einen Referendariatsplatz zu erhalten, sondern irgendwo sehr weit draußen auf dem Land, was mich damals nicht so überzeugt hat, so ist es dann Düsseldorf gewesen, was aber auch eine großartige Zeit war in Düsseldorf.
Jetzt muss ich als geborener Kölner natürlich direkt fragen, was war der größere Kulturschock? Oxford oder Düsseldorf?
Ja, das ist ja, das habe ich gewusst. Da durfte ich dann auch lernen, dass es eine gewisse Rivalität zwischen Köln und Düsseldorf gibt. Ich kann als Außenstehender, Dazugestoßener sagen, ich finde sowohl Köln als auch Düsseldorf großartig und Kulturschock war es für mich nicht.
Okay, sehr salomonische Antwort. Sehr
gut. Okay, jetzt hast du dort deine Referendariatszeit abgearbeitet, in Anführungszeichen. Hattest du dann noch eine besondere Wahlstation oder?
Also ich habe mir einige Kanzleien angeschaut, weil die Überlegung war eben auch Anwalt zu werden. Und genau, das waren so mein Ziel war, möglichst viel von dem kennenzulernen, was für mich als potenzielle spätere Betätigungsfelder in Betracht kommt. Ministerium habe ich mir angeschaut, verschiedene Kanzleien angeschaut, hatte jetzt aber keine zusätzliche Station noch im Ausland eingebaut. Mhm.
Okay, dann hattest du auch da dann irgendwann dein zweites Staatsexamen und jetzt steht dir ja quasi die ganze Welt offen, ne? Also wo ging es dann hin? Wofür hast du dich dann damals entschieden?
Also am Ende des Tages waren es dann zwei Optionen oder Angebote, Möglichkeiten, die auf dem Tisch lagen. Ich war zu der Zeit bei Hengeler Müller, deutschen Großkanzlei im M&A-Bereich bei Maximilian Schießel, der einer der führenden Persönlichkeiten in dem Bereich auch war, tätig und freundlicherweise hatte mir ein Angebot unterbreitet, bei Hengeler Müller beginnen zu können. Und zugleich hatte Werner Ebke, von dem vorher schon die Rede war, Professor in Konstanz, mir ein Angebot gemacht oder mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, unter seiner Betreuung zu habilitieren. Und dann war die Abwägung zwischen diesen beiden sehr attraktiven Betätigungsfeldern zu treffen. Und offensichtlich habe ich mich für den Weg entschieden, nicht Professor zu werden, sondern zu versuchen, Professor zu werden, erstmal eine Habilitationsschrift zu schreiben. Auch aus der Überlegung heraus, dass ich denke, wenn es nicht geklappt hätte und Professor zu werden, das ist nun einfach ja nicht zwingend, dass es am Ende des Tages zum Erfolg führt. Selbst wenn man vielleicht alle Voraussetzungen erbracht haben sollte, hatte ich mir überlegt, dass es dann auch eine Möglichkeit wäre, sollte es nicht klappen, in eine Kanzlei zu gehen. Dann ist man eben etwas älter als die Kolleginnen und Kollegen auf derselben Karrierestufe, aber auch kein Weltuntergang. Umgekehrt glaube ich, wenn man mal in der Kanzlei war und dann vielleicht auch auf einem guten Weg ist, es eher unwahrscheinlich ist, dass man sich nochmal in die Welt der Wissenschaft begibt. Zudem war es so, dass unser erster Sohn damals auf dem Weg war, also aus in privater Perspektive mir ist mir so erschien und das hat sich auch so bewahrheitet, dass es noch mehr Freiräume zur Zeiterteilung gibt in der Wissenschaft als es sich als Berufsanfänger in der Großkanzlei ergeben hätte.
Mit Sicherheit.
Ja.
Gut. Welche Rechtsgebiete waren denn dann damals für dich spannend? Also du hattest jetzt gesagt, du hättest auch in die Kanzlei gehen können, hast aber auch das Angebot zur Habilitation gehabt. Welche Rechtsgebiete waren denn damals für dich spannend? Was hat dich damals interessiert?
Also ganz klar, zunächst mal das Zivilrecht. Also das ist, wenn man zwischen den drei juristischen Fachsäulen, ganz klar das Zivilrecht. Und hatte bei Hengeler Müller im Wesentlichen Gesellschaftsrecht gemacht, bisschen ins Kartellrecht reingeschnuppert. Und Werner Ebke war eben auch oder ist Gesellschaftsrechtler, nicht nur, auch Kollisionsrechtler, internationales Privatrecht, an der Schnittstelle viel bearbeitet. Also war klar, dass in diese Richtung gehen könnte und sollte und was auch meine Interessen betroffen hat. Auf der anderen Seite war dann die Überlegung, das richtige Habilitationsthema zu finden. Mhm. Und da ist vielleicht auch so eine wichtige Weggabelung oder Entscheidung für die Zukunft gefallen, ob man so ein eher klassisches Habilitationsthema nimmt, etwas aus dem Gesellschaftsrecht tief nochmal aufzubohren oder vielleicht was Neues anzugehen und auf den Rat von Werner Ebgen, und da bin ich ihm einer der vielen Ratschläge, für die ich ihm sehr dankbar bin, hat er mich gefragt, als Herausgeber von Zeitungen, ob ich das Thema Medienvielfalt und Wettbewerbsrecht mir vielleicht anschauen will. Also die Frage, ob und inwieweit man durch Wettbewerbsrecht, Kartellrecht, Vielfalt im Medienbereich absichern kann, weil die Medienvielfalt womöglich gefährdet ist unter veränderten Rahmenbedingungen. Mhm. Und das ist natürlich ein Thema, das immer mehr danach an Bedeutung gewonnen hat. Es gab dann diese Springer Pro 7 Sat 1 Fusionsverfahren. Und insgesamt ist ja die Frage, also Big Tech auf der einen Seite, Wettbewerbsrecht auf der anderen Seite, reicht das als Kontrollinstrumentarium aus? Ein Thema gewesen, das sehr zukunftsweisend war und sich immer mehr als bedeutsam herausgestellt hat. Und für mich auch der Weg in das Informationsrecht und damit am Schluss auch in das Datenschutzrecht, wo wir vielleicht noch hinwollen, oder Datenrecht, gebahnt hat, was ja für jemanden, der aus dem Zivilrecht kommt, damals jedenfalls nicht die allererste Perspektive gewesen wäre.
Genau, das wäre in der Tat meine Frage gewesen. Also wenn man ja auch heute jetzt mal auf die Webseite von deiner Universität geht, dann hat man dort ja unter anderem Datenschutzthemen, zu denen du Lesungen hältst, KI und Regulation, aber auch Data Protection. Wie war dann der Weg dorthin? Welche Abzweigung bist du dann gegangen, um dann auch von dem Medienrecht mehr in das Thema Datenschutz zu kommen?
Ja, also als ich dann die Habilitation abgeschlossen hatte und in der Endphase, also die Arbeit war fertig geschrieben, aber war eine Stelle in Freiburg ausgeschrieben für Medien- und Informationsrecht. Und als noch nicht Privatdozent, aber auf einem guten Weg dorthin, habe ich mich in Abstimmung mit meinem akademischen Lehrer dann auf diese Stelle beworben, und um das abzukürzen, hat dann auch geklappt, so dass ich meine erste Professur in Freiburg wahrgenommen habe, mit dem einen Schwerpunkt Medienrecht und dem anderen Schwerpunkt Informationsrecht. Und da sind wir natürlich dann schnell bei den Datenschutz- und Datenrechtsthemen. Das war mein Einstieg oder hat den Weg gebahnt in diese Themen. Dann kam relativ schnell ein Kommentar dazu, Medien- und Informationsrecht im Beck Verlag zusammen mit Hubertus Gersdorf, also als Öffentlich-Recht Hubertus Gersdorf und Boris Pahl als Zivilrechtler. Und immer mehr sind meine Schwerpunkte dann dahin gewandert, dass ich mit den Datenrechtsthemen, Datenschutzrechtsthemen und eben jetzt Künstliche Intelligenz, ihr habt das angesprochen, beschäftigt. Deshalb auch mein Lehrstuhl hier in München sehr interdisziplinär aufgebaut ist und sich mit der digitalen Transformation, was ja ein sehr weiter Begriff ist, beschäftigt und vor allem in den Blick nimmt, was sind die Regelungsregime für die Daten, und Datenschutzrecht ist dann ein Bestandteil. KI-Entwicklung ist ein anderer Bestandteil. Quantum Computing kommt, denke ich, zunehmend dazu. Das ist, ich will nicht sagen Zufälle, ja, aber das sind eben Weggabelungen, die sich dann aufgetan haben über das Medienrecht und zum Informationsrecht, dann zum Datenschutzrecht, Datenrecht und jetzt zur künstlichen Intelligenz.
Ja. Aber bist du denn, Entschuldigung, ich muss dazwischen grätschen.
Ja, mach mal.
Wahrscheinlich bist du denn, Frage wie ich. Es kann sein. Aber bist du denn, das sind ja sehr techniklastige Themen, bist du denn so ein Technik-Nerd oder ist das für dich so ein notwendiges Übel, was halt dazugehört?
Also Technik-Nerd würde ich nicht sagen, genauso wenig wie ich sagen würde, notwendiges Übel. So typische Juristen-Antwort, nicht wahr? Also ein bisschen in der Mitte bleiben. Also ich glaube, ich bin mir immer bewusst gewesen und bin mir bewusst, dass man natürlich in angrenzenden Disziplinen immer Laie bleibt. Also vielleicht gebildeter Laie, aber ich bin kein Computer Scientist, ich bin kein Informatiker. Ich bemühe mich natürlich um technisches Verständnis. Nehmen wir künstliche Intelligenz, nehmen wir Deep Learning, nehmen wir Fragen, Large Language Modelle. Ich muss natürlich eine Grundidee haben, wie das funktioniert, um es juristisch einschätzen zu können. Das ist mein Anspruch. Und deswegen auch einer der Gründe, warum ich jetzt an die TU gewechselt bin, um noch eher und noch stärker mit anderen Wissenschaften zusammenzuarbeiten und noch besser zu verstehen, was die umtreibt und daraus wiederum rechtliche Fragestellungen abzuleiten und auch beantworten zu können. Aber Technik-Nerd würde ich mich nicht beschreiben. Also um es vielleicht ein anderes Bild zu gießen, wenn es dann Probleme mit den technischen Geräten gibt, dann sehe ich, wenn ich meine Kinder anschaue, manchmal, dass dann noch eine andere Generation ist, damit gehen die dann etwas selbstverständlicher noch um mit dem iPhone oder anderen Geräten, als ich das tue. Aber ich habe natürlich eine gewisse Affinität zu den Themen. Ja.
Ja, ich glaube, anders geht es auch nicht, ne?
Ja.
Sonst wird schwierig, ja.
Ja. Jetzt sagtest du schon, dass du jetzt quasi ja an dem Lehrstuhl bist und dass das sehr interdisziplinär ist. Gib uns mal so ein bisschen einen Einblick in, also banal gefragt, was liegt tagtäglich auf deinem Schreibtisch, aber mal so ein bisschen in so eine etwas höhere Ebene. An was forscht ihr? Wie interdisziplinär kann ich mir das Ganze vorstellen?
Ja, sehr gerne. Also es fängt ja zunächst mal so an, dass wir an der TU keine juristische Fakultät haben. Ich komme ja, hatte davor immer an Standorten gearbeitet, klassische juristische Fakultät mit Zivilrecht, Strafrecht und öffentlichem Recht und mit dem Ziel Ausbildung Staatsexamen. Jetzt ist ein ganz anderes Umfeld. Wir sind im Bachelor-Master-System und ich bediene oder halte Vorlesungen für Technikwissenschaftler, für Informatikerinnen und Informatiker und bin eben auch auf der wissenschaftlichen Ebene im Austausch mit diesen unterschiedlichen Disziplinen. Also nehmen wir ein konkretes Beispiel, KI. Wir haben hier an der TUM einen Think Tank, mit dem wir uns aus interdisziplinärer Perspektive, also Rechtswissenschaften, Politikwissenschaften, Ethik, Technik, Datenwissenschaften, uns damit mit der Frage auseinandersetzen, was könnte ein geeignetes regulatorisches Rahmenbedingung sein, um KI-Entwicklungen auf der einen Seite mit dem Fokus auf den Schutz von Grund- und Menschenrechten abzubilden, auf der anderen Seite aber auch wirtschaftliche Möglichkeiten, Innovationspotenziale zu heben. Und hier wir befinden uns ja in einem weltweiten Wettbewerb auch, was Entwicklung anbetrifft, hier Deutschland, Europa zu attraktiven Standorten zu machen, ohne die Perspektive aus den Augen zu verlieren, dass da natürlich auch Gefahren drohen, beispielsweise militärische Nutzung von KI-Systemen. Also der Anspruch ist, der Zielsetzung auch der TUM, die eine etwas andere Struktur hat. Wir heißt die TUM, hat das klassische Fakultätsmodell aufgelöst und setzt auf Schools. Und diese Schools setzen darauf, eher so im US-amerikanischen, also aus dem US-amerikanischen System kommt, dass man disziplinenübergreifend noch stärker zusammenarbeitet, dass man diese Silos auflöst und wirklich Personen, die an vergleichbaren Themen aus unterschiedlichen Wissenschaftsperspektiven arbeiten, in einen möglichst häufigen Austausch miteinander bringt. Und das, kann ich sagen, wird hier an der TUM tatsächlich gelebt.
Ja, nur kurz, ne? TUM ist die Technische Universität München, falls jemand jetzt diese Abkürzung zum ersten Mal hört. Ich habe ja selber an der RWTH Aachen studiert, also auch eine sehr, sehr technische Universität. Und ich stelle mir das jetzt nur so ein bisschen provokant, flapsig vor. Da sitzen also die Informatiker, da sitzen die Maschinenbauer, die Elektrotechniker, die sitzen da alle zusammen und entwickeln jetzt irgendwie tolle Ideen und so weiter und so fort und revolutionieren die Welt in ihren Gedanken und gedanklich denken, oh, da hinten kommt entweder so ein Philosoph oder so ein Rechtswissenschaftler um die Ecke, so dieser typische Bedenkenträger, und der sagt mir jetzt, dass ich das alles nicht darf. Das muss man ja irgendwie auflösen. Wie macht ihr das?
Also
Wie machst du das?
Ist natürlich ein weit verbreitetes Vorurteil, Juristen sind die Bremser. Ich versuche es genau umgekehrt aufzuziehen, das Narrativ. Am Ende des Tages gibt es eben rechtliche Rahmenbedingungen und es macht Sinn, die von Anfang an mitzudenken. Also ich mache beispielsweise auch gebildete Vorlesungen an zu Startups, also zu Gründungen. Und versuche möglichst zu vermitteln, dass es Sinn macht, möglichst früh so ein gewisses Grundverständnis zu entwickeln, Dinge, die man selbst machen kann, ohne dass man jetzt einen Anwalt oder eine Anwaltskanzlei beauftragen muss, aber auch eine gewisse Sensibilität zu entwickeln, dass es ja auch einen Schutzmechanismus bieten kann, das Recht. Also nicht nur ein Problem, dass man dann irgendwie, dass einen davon abhält, seine tolle Geschäftsidee zu verwirklichen, sondern dass es ja auch um Schutzrechte geht, dass es um Patente geht, dass es um Lizenzen geht, dass auch steuerrechtliche Fragen natürlich mit zu bedenken sind. Und sehe mich da eher als Ermöglicher und versuche das auch zu transportieren in den Vorlesungen und auch aufzuzeigen, jetzt beispielsweise im KI-Bereich, ganz neue, tolle Geschäftsmöglichkeiten sich, Geschäftsmodelle sich eröffnen, man da sehr kreativ sein kann. Aber um die Kreativität möglichst sinnvoll auszuleben, sollte man natürlich auch die rechtlichen Rahmenbedingungen kennen. Und die werden in meinen Vorlesungen transportiert und angeboten.
Okay. Gut, also höre ich sehr gerne, weil das natürlich immer sehr, sehr spannend ist, weil wir das natürlich auch aus unserer Situation manchmal kennen, dass die Leute mit dem Thema Datenschutz erst um die Ecke kommen, wenn das, also der Klassiker, morgen soll die Webseite veröffentlicht werden, können Sie da mal eben drüber gucken.
Ja.
Und das ist natürlich dann immer ein Graus, wenn man dann auch im Zweifelsfall auch den Spielverderber spielen muss. Jetzt hast du, also aus unserem Vorgespräch und auch aus deiner Webseite wissen wir, dass du nicht nur an der Universität bist, sondern dass du auch noch einen ganzen Sack weiterer Tätigkeiten hast. Gib uns mal so ein bisschen einen Einblick, was du da noch weiter über deine Professorentätigkeit hinaus tust.
Also ich war viele Jahre und auch mit großer Freude noch Richter am Landgericht. Muss ja dazu sagen, wir haben vorher in Hamburg gewohnt. Und war dort Richter am Landgericht in einer der ersten Kammern in Deutschland, die sich mit dem IT-Recht beschäftigt haben. Also war eine Kammer für Urheberrecht und IT-Recht. Was ich sehr spannend fand, zum einen Universität und Justiz zusammenzubringen und mir auch die Möglichkeit eröffnet hat, in diese Säule der juristischen Tätigkeit mal hineinzuschauen. Das war eine Tätigkeit im Nebenamt. Also ich hatte keine volle Richterstelle natürlich, sondern eine Zehntelstelle am Landgericht Hamburg. Dann bin ich seit vielen Jahren in unterschiedlichen Konstellationen als Off-Counsel tätig. Off-Counsel bedeutet als wissenschaftlicher Berater in einer Anwaltskanzlei, als Professor, jedenfalls als Beamter, kann ich nicht gleichzeitig Rechtsanwalt sein. Wir hatten es ja vorher davon, dass mich die Rechtsanwaltstätigkeit durchaus auch gereizt hat und ein spannendes Feld gewesen wäre. Und diese Off-Counsel-Tätigkeit ermöglicht es eben, beides miteinander zu verbinden, beratend tätig zu sein, ohne rechtsanwaltliche Tätigkeiten auszuüben. Da stehen auch gesetzliche Vorgaben entgegen, aber zumindest beraten sich in diese Konstellationen einzubringen. Und Beratung ist ein weiteres Themenfeld, also das ich gerne wahrnehme, also Startup-Beratung vor allem, die Unternehmen hier in der Startphase, aber auch in späteren Phasen zu begleiten. Und ein weiteres, wir können gerne alles noch vertiefen, also so ein Abriss darüber, was mich so umtreibt. Seit einigen Jahren bin ich auch ausgebildeter, zertifizierter Wirtschaftsmediator, also biete auch eine Konfliktlösung an, natürlich vor allem ergänzt um die Bereiche, in denen ich auch eine fachliche Expertise habe, also in meinen Themen, aber auch ganz grundsätzlich bin ich als Mediator tätig. Das sind so die Kerntätigkeitsfelder neben meinem Hauptamt und das ist natürlich die Professur.
Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass insbesondere die Richtertätigkeit, aber auch die quasi Anwaltstätigkeit, also die Off-Counsel-Tätigkeit, gute ergänzende Puzzleteile sind und dir vielleicht auch viel Input bringen für deine Haupttätigkeit in der Lehre und Forschung. Gibt es da Impact? Also ich denke, es ist gut, dann auch noch mit einem Bein quasi in der Praxis zu sein und zu wissen, wofür man es macht oder welche Auswirkungen die Dinge haben, die man dann sonst nur so in der Theorie erforscht. Habe ich da recht? Oder
ja, finde ich sehr richtig.
Völlig daneben.
Also ich würde gerne eine grundsätzliche Bemerkung vorweg schicken, dass ich gar nicht so ganz glücklich bin, dass wir in Deutschland diese strikte Trennung der verschiedenen Bereiche haben. Also kann sagen, ich habe sehr viel davon profitiert, von den Dingen, die ich als Off-Council gesehen habe. Also Stichwort Elfenbeinturm, dann ist man halt nicht im Elfenbeinturm, sondern tatsächlich in der Praxis. Und auch aus der richterlichen Tätigkeit, dasjenige, was man in Aufsätzen klug zu Papier gebracht hat, dann auch mal zu erproben im echten Leben, in echten Sachverhalten. Also ich würde mir wünschen, dass wir viel mehr die Möglichkeit hätten, diese unterschiedlichen Bereiche zusammenführen, zusammenzubringen und dadurch auch Expertise und Austausch in ein Austauschverhältnis zu bringen. Das ist nicht immer so möglich. Aber ich, und das war ja deine Frage, ich habe davon sehr profitiert und profitiere auch weiterhin davon. Ich schaffe es zeitlich im Moment leider nicht, war eine Überlegung, vielleicht hier in München diese Richtertätigkeit in einem anderen Format fortzuführen. Ich schaffe es aber zeitlich nicht. Also ich bin jetzt seit einem Jahr hier in München an der Technischen Universität. Und bin dann noch in der Ankommensphase, wenn man so will. Darauf gilt natürlich jetzt meine Hauptenergie zu richten. Können wir das perspektivisch aber auch wieder vorstellen, als Richter im Nebenamt tätig zu sein? Und finde es sehr wichtig und habe viel, viel daraus mitgenommen, viel Impact, wie du es formuliert hast, dadurch gewinnen können, Rechtsfragen aus einem anderen Gesichtspunkt heraus zu beleuchten. Weniger theoretisch und tatsächlich hands-on, ganz praktisch.
Okay, gut. Jetzt muss ich mal so ein bisschen mit Blick auf die Uhr, haben wir ja immer so ein, zwei Standardthemen, Fragen. Jetzt nehmen wir mal ganz kurz stellen wir uns mal zumindest mal für ein paar Minuten kurz vor. Der Boris ist ein Tag König, Kaiser von Europa und darf im Bereich des Datenschutzes, von mir aus aber auch, wenn es um KI-Verordnung geht, die ist ja auch gerade erst veröffentlicht worden, an den Gesetzen etwas ändern, die er innerhalb von 24 Stunden geändert bekommt. Und wo würdest du ansetzen? Wo würdest du denn denken, da muss man unbedingt mal Hand anlegen? Oder bist du mit allem glücklich?
Also mit allem glücklich bin ich sicherlich nicht. Ich glaube, man muss zunächst mal fairerweise vorwegschicken, dass es natürlich leicht ist, aus der Position des Professors oder einer anderen Position heraus Kritik an den Gesetzen zu üben, die in mühevoller Kleinarbeit und in der Kompromissfindung gefunden worden sind. Das ist sicherlich auch nicht immer ganz einfach. Wenn wir das mal beiseite stellen, dann würde ich mir wenn wir die KI-Verordnung in den Blick nehmen, was mich da etwas besorgt, stimmt, dass wir mit dem Anspruch herangehen, so ein Pioniergesetz einer sich erst entwickelnden Technologie zu etablieren, dass doch sehr viele unbestimmte Rechtsbegriffe und Definitionen gegeben sind, die in der Praxis noch weitere Ausfüllung bedürfen werden. Und da zeigt halt die DSGVO, bei der wir uns jetzt im sechsten Jahr befinden, wie schwierig das ist und wie wir immer wieder auf die Entscheidung des EuGH warten, und danach eigentlich noch mehr Fragen daraus entstehen. Also aus der Sicht, wenn ich nicht nur die Professorenhut aufziehe, bei dem es natürlich super ist, kann man wunderbare Aufsätze dazu schreiben und sagen, da gibt es ein Problem und den Finger in die Wunde legen, sondern auch die Praxisperspektive einnehme, die mich eben auch in meinem beruflichen Alltag umtreibt, dann hätte ich mir noch etwas mehr definitorische Schärfe an der einen oder anderen Stelle gewünscht, um etwas mehr Rechtssicherheit bereits in der Anfangsphase der KI-Verordnung zu ermöglichen. Wenn ihr die Frage aufwerft nach der DSGVO und was man sich da wünschen würde, ich glaube, da haben wir ziemlich deutlich gesehen, dass dieser One-Size-Fits-All-Ansatz, also dass egal in welcher Konstellation für den Kleingärtnerverein wie für das Big-Tech-Unternehmen dieselben Maßstäbe gelten, dass das natürlich gewisse Vorzüge hat, also in der Praxis aber auch gewisse Herausforderungen damit einhergehen. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum die DSGVO vielleicht nicht so ganz, also die Datenschutzgrundverordnung, die zentrale Regelung auf europäischer Ebene zum Datenschutzrecht, warum die nicht so ganz gut beleumundet ist, sondern Personen das Gefühl haben, der Datenschutz verbietet etwas, was er tatsächlich, wenn man etwas näher rantritt, also denken wir an die Corona-Pandemie, da war ja der Eindruck, dass der Datenschutz quasi alles
Naja,
verhindert.
gut.
Das würde ich so nicht teilen, sondern das ist eine Frage der Auslegung und am Ende des Tages dann auch eine Frage der Kommunikation.
Ja, gut. Also gerade während Corona war es natürlich für Politiker auch leicht, sich in irgendeine Talkshow zu setzen und zu sagen, das geht nicht wegen der DSGVO und man hat das Gefühl, die Leute wissen definitiv nicht, wovon sie reden. Aber nun gut, lassen wir das mal außen vor. Ja, aber finde ich ja erstmal sehr spannend und das One-Size-Fits-All-Thema, das hören wir hier natürlich nicht zum ersten Mal, dass man das gerne ändern würde. Ja, spannend.
Ich habe aus aktuellem Anlass möchte ich nochmal bei der KI-Verordnung bleiben, denn die wird ja zum 1. August dann in Kraft treten. Jetzt sagst du bist in einem interdisziplinären Team bei dir, da im Lehrstuhl an der TUM generell. Wie sehen denn die Techniker die KI-Verordnung? Finden die gut oder schlagen die Hände über den Kopf zusammen?
Jetzt kann ich natürlich wieder die Juristenantwort geben. Ja, die Wahrheit liegt in der Mitte. Meine Wahrnehmung ist, dass man sich etwas wundert oder sich des Eindrucks nicht ganz erwehren kann, dass die KI-Verordnung eben von Personen geschrieben worden ist, Juristinnen, Juristen, die vielleicht nicht das allertiefste technische Verständnis haben. Und man sich dann die Frage stellt, wie dasjenige, was von den Juristen mit bester Absicht ins Gesetz geschrieben worden ist, wie das denn in der Praxis tatsächlich umgesetzt werden soll, weil manche Dinge eben technisch gar nicht so umsetzbar sind, wie wir Juristen sie zunächst mal ins Gesetz geschrieben haben. Also mein Feedback aus dem Kollegen im Kollegenkreis, ohne jetzt eine Person namentlich zu nennen, ist, dass man sich die Frage stellt, ob denn tatsächlich ob man nicht noch mehr technische Expertise hätte heranziehen können, um es so zu formulieren, dass in der Praxis auch tatsächlich umsetzbar ist. Weil am Schluss werden ja nicht wir Juristinnen und Juristen, wir werden am Schluss dann die Entscheidung treffen müssen, die Gerichte die Entscheidung treffen müssen, aber umsetzen müssen es die Unternehmen und dort werden es vor allem die technische Seite für die Umsetzung zuständig sein. Und ich glaube da, und da sind wir bei so einem, ja, glaube ich, einem roten Faden, der sich durch unser Gespräch zieht, wäre noch mehr kommunikativer Austausch notwendig und hilfreich gewesen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja,
ja, spannend.
Ich habe ein Thema habe ich noch gesehen, und zwar, ich habe in diesem großen, weiten Internet einen Beitrag von dir gefunden auf kicampus.org. Da ging es um ein Lehr-Fellowship-Programm. Ist das noch aktuell? Worum geht es da überhaupt?
Also das klang sehr spannend. Ja, das ist ein spannendes Thema. Das war vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, meine ich, damals gefördert. Da hatte man in ganz Deutschland, das ist vor 3 oder 4 Jahren gewesen, KI-Fellows gesucht, die bereit sind, an ihren Hochschulen Projekte anzustoßen und voranzutreiben, und ist damals auch auf mich gekommen und hatte mich dann ausgewählt. Mit einem Kollegen zusammen haben wir dann mit interdisziplinär, hochschulübergreifend an diesem KI-Fellow-Programm mitgewirkt. Ich meine, das gibt es immer noch. Ich bin Alumni sozusagen. Also die werden jedes Jahr neue Fellows gewonnen. Ich weiß nicht, ob Corona da so ein bisschen das etwas unterbrochen hat. Aber die Idee ist, das KI-Thema voranzutreiben und quasi so eine Online-Uni zu haben, in denen man sich zu KI-Themen mit kurzen Videos oder auch Beiträgen informieren kann, zum einen, und dann auch Auswirkungen, Implikationen, Impact zu haben an verschiedene Hochschulen.
Okay.
Okay.
Gut, ein interessantes Angebot auf der Seite, die werden wir auch in den Shownotes verlinken, weil ich da, wie ich das gesehen habe, wohl überwiegend auch kostenfreie Lehrangebote dann bereitstehen. Ne? Das, also jetzt in diesen Zeiten, wo wir jetzt ja wirklich den finalen Text und auch das Inkrafttreten der KI-Verordnung haben, nicht ganz unwichtig. Insofern werden wir es gerne verlinken, ja.
Ja.
Gut.
Und also meine Standardfrage natürlich auch noch, jetzt, du bist in der Lehre, in der Forschung tätig, hauptsächlich an der Uni. Gibt es irgendeinen Ratschlag, einen Tipp, was du Menschen mitgeben kannst, auch vor dem Hintergrund deines Lebenslaufes, die sagen, ja Mensch, ich möchte auch irgendwas mit Recht oder mit Digitalisierung und Datenschutz machen? Oder gibt es bestimmte Dinge, wo du sagst, das habe ich schon versucht, lass das mal lieber sein, das führt nur ein bisschen auf Abwege. Gibt es irgendwelche Tipps, die du ableiten könntest aus deinem Werdegang?
Also ich glaube, mein Werdegang zeigt ja relativ deutlich, wir hatten angefangen von den Studienfächern, für die ich mich mal eingeschrieben hatte, dann haben wir über Rechtsgebiete, also wenn wir schon im juristischen Bereich sind, auch Gesellschaftsrecht, über Medienrecht, zum Informationsrecht, jetzt zur künstlichen Intelligenz. Ich glaube, die Zeiten sind für die allermeisten vorbei, wo man, bei dem man ein Thema gelernt hat, das einem das ganze Leben unverändert begleiten. Wie stark die Veränderungen sind, ist sicherlich sehr individuell, aber ich glaube, dieser Aspekt des lebenslangen Lernens und der Bereitschaft, sich auf neue Veränderungen einzustellen, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und man kann es ja festmachen an den Large Language Models oder ChatGPT oder wie immer sie heißen mögen. Darauf müssen wir uns alle einstellen. Also die Nutzungsfrage aber auch in der Hochschule, wie gehen wir damit um? Wollen wir das zulassen? Wollen wir das unterrichten? Wollen wir das einbinden? Wie verändern sich Berufe? Also ich mache auch viel Legal Tech Vorlesungen, also sowohl als Geschäftsmodell, als auch als Anwendungsmöglichkeit. Oder stellt sich natürlich auch die Frage, wie verändert sich das anwaltliche Berufsbild, wenn eben manche Tätigkeiten, jedenfalls wenn sie standardisierbar sind, bereits jetzt durch solche Software oder Algorithmen übernommen werden können. Ich glaube, das ist das Grundthema, was ich vielleicht mitgeben kann, Ratschlag oder Empfehlung oder Erfahrungswert, dass Dinge sich schnell verändern können. Und wir haben es gesehen, ChatGPT vor anderthalb Jahren, dass man eine Bereitschaft mitbringen sollte, eine Offenheit mitbringen sollte, sich einzulassen auf neue Themen, zu entdecken, was begeistert mich, und dieser Begeisterung, diesem Interesse dann auch zu folgen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Da geht natürlich auch eine gewisse Unsicherheit womöglich einher. Ja, ich werde nicht für immer das eine und dasselbe machen können. Aber es ist ja auch eine Chance. Ich würde es als Freiheit, als Chance ansehen.
Das ist fast schon ein perfektes Schlusswort. Du darfst aber gleich noch das echte Schlusswort sprechen, wenn du denn magst. Aber in der Tat, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier langsam aber sicher einen Deckel auf das heutige Interview. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Boris. Das hat uns sehr gefreut. Und dass du uns ein bisschen was aus deinem Lebensweg erzählt hast, der ja auch wirklich viele Standorte hatte. Und wahrscheinlich haben wir selbst gar nicht alle hier aufgezählt. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank natürlich auch an euch da draußen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendeine Frage an den Boris habt, dann lasst sie uns gegebenenfalls zukommen. Dann kriegen wir das schon in irgendeiner Form miteinander ausgetauscht. Ansonsten, ich bin mir ziemlich sicher, auf welcher Plattform ihr uns auch gerade gehört habt. Dort kann man Sterne vergeben, Daumen nach oben vergeben, Kommentare hinterlassen. Über all das freuen wir uns riesig. Gut, dann war's das von unserer Seite aus. Boris, wenn du magst, darfst du gerne noch die letzten Sätze hier sprechen.
Ja, vielen Dank. Ich darf mich nochmal bedanken für die Einladung, für die spannenden Fragen und auch das Interesse an meinem Leben und Werdegang. Und ja, fände es spannend, wenn ich den einen oder anderen vielleicht Erfahrungsschatz teilen konnte und es dem einen oder anderen von Nutzen ist für seinen eigenen Weg. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ich war sehr gerne bei euch.
Bis dann, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.